Seid gegrüßt allerseits. Herzlich willkommen zu unserem Gottesdienst. Wie jede Woche wollen wir auch heute wieder Gottesdienst feiern. Wir wollen unseren großen Gott feiern. Denn wenn man Gott in Jesus erkannt hat, wenn man erkannt hat, wie Gott im eigenen Leben wirkt, dann hat man allen Grund zu feiern. Und das wollen wir auch heute wieder tun. Vielleicht fragst du dich an dieser Stelle, was heißt Gottesdienst feiern? Was heißt Gott feiern? Wer oder was ist eigentlich Gott? Ich habe neulich eine Definition gehört, die mir sehr gut gefällt. Laut dieser Definition ist Gott ein ewiger, vollkommener Geist, in dem alle Dinge ihren Ursprung, ihren Halt und auch ihr Ende haben. Und ich denke, diese Definition passt sehr gut, weil sie eigentlich alles Wesentliche beschreibt. Gott ist ewig. Ja, er hat keinen Anfang, er hat kein Ende, man kann ihn nicht messen. Gott ist vollkommen, er ist perfekt. Wir hingegen, wir sind ziemlich unvollkommen und auch sehr begrenzt. Und auch unser Leben ist sehr begrenzt. Wir haben nur dieses eine kurze Leben und wollen deshalb das Beste aus diesem einen Leben machen. Und dafür brauchen wir viel Weisheit, weil das Leben voller Unwägbarkeiten ist und auch voller Herausforderungen. Ich habe heute die Ehre, über das Thema Weisheit zu predigen. Und ich habe es mir zur Aufgabe gemacht, heute aufzuzeigen, wie genau laut Bibel ein mit Weisheit gelebtes Leben aussieht. Was ist Weisheit? Woher kommt Weisheit? Wie erlangt man überhaupt Weisheit? Welche Arten der Weisheit gibt es? Und woran erkennt man überhaupt einen weisen Menschen? Das sind alles Fragen, die ich heute in meiner Predigt aufgreifen möchte und ich hoffe, es wird mir auch gut gelingen, sie zu beantworten. Wenn wir Christen übrigens von Weisheit reden, dann meinen wir damit immer Gottes Weisheit. Für uns ist seine Weisheit die wahre Weisheit. Fangen wir mal mit der Begriffserklärung an. Was ist Weisheit? Für viele ist Weisheit ja einfach nur Wissen. Ja? Das hebräische Wort für Weisheit ist Chochma. Und beschreibt vielmehr nicht nur das Wissen, sondern auch das Richtige zu tun. Chochma hat also auch viel mit der Praxis zu tun. Ist ein sehr praxisbezogener Begriff. Im Alten Testament bezeichnet dieser Begriff auch unter anderem ein erlerntes Handwerk. Ja? Also jemand, der richtig gut ist in dem, was er tut. Ein richtiger Fachmann auf seinem Fachgebiet. Ich muss da irgendwie an meinen Nachbarn Gary denken. Weil wenn ich ein Problem habe, dann weiß ich, also wenn ich ein Problem habe und irgendwie handwerklich nicht weiter weiß, ja, und etwas reparieren möchte zum Beispiel, dann weiß Gary immer genau, was zu tun ist, ja, und er hat auch immer das passende Werkzeug dabei. Und das ist sehr beeindruckend, ja, und er hat auch irgendwie die Ruhe weg und ich lasse mir jedes Mal gerne von Gary helfen. Wenn man ein Problem hat, dann lässt man sich gerne von einem Fachmann helfen. Ja, man lässt sich gerne von einem Experten helfen. Und genauso ist es mit weisen Menschen. Man hört ihnen gerne zu. Man stellt ihnen gerne Fragen. Ja, man unterhält sich gerne mit ihnen. Weise Menschen sind Experten für Fragen des Lebens. Und Gottes Weisheit ist die höchste Form von Weisheit, die ein menschlicher Verstand überhaupt erreichen kann. Sie ist eine Fähigkeit, die im Laufe der Zeit gewonnen wird und ein Reifeprozess, den man nicht einfach so überspringen kann. Bei manchen Menschen dauert dieser Prozess länger als bei anderen. Und leider gibt es auch Menschen, die diese Weisheit leider nie richtig erreichen werden, weil ihnen etwas fehlt. Weil ihnen Gottesfurcht fehlt. Salomo lernt uns in den Sprüchen Kapitel 1, Vers 7, also gleich am Anfang seiner Sprüche, dass die Gottesfurcht der Anfang aller Erkenntnis ist. Das heißt, du realisierst, wie groß Gott ist und wie sehr er alles unter Kontrolle hat. Und du realisierst auch, wie klein du selber bist und wie wenig du unter Kontrolle hast. Und wie sehr du auch deswegen Gott brauchst und auch seine Weisheit. Wir gehen ja gerade durch diese Predigtenserie aus den Sprüchen Salomos. Und in den Sprüchen finden wir sehr, sehr viel Weisheit. Ja? Allein die Begriffe Weisheit und Weise kommen 105 Mal in den Sprüchen vor. Also wenn du vor irgendwelchen Fragen und Herausforderungen im Leben stehst, wirst du in den Sprüchen sicher Antworten finden. Und Salomo gibt uns sehr, sehr viel Weisheit durch die Sprüche. Und wie gesagt, die Gottesfurcht ist der Anfang aller Weisheit. Die Gottesfurcht beschützt dich davor, Fehler zu machen, die du später in deinem Leben bereuen würdest. Ja, die Gottesfurcht hilft dir, dass du dich auch davor scheust, zu sündigen, weil du verstanden hast, welche Konsequenzen Sünden nach sich ziehen. Und deshalb ist die Gottesfurcht der Anfang aller Erkenntnis. Aber ich habe hier mal eine allgemeine Definition zum Thema Weisheit. Weisheit ist eine Fähigkeit, den Zusammenhang von Ursachen und Wirkungen im eigenen Leben und auch im Zusammenleben mit anderen Menschen zu erkennen und das eigene Leben diesen Erkenntnissen entsprechend zu gestalten. Es geht darum zu erkennen, wie Welt und Leben geordnet sind und wie der Mensch sich diesen Ordnungen am besten einzufügen hat, zum eigenen Wohl und zum Wohle aller. Ein weiser Mensch handelt weise, weil er Zusammenhänge versteht und sogar durchschaut. Ein weiser Mensch ist in der Lage, das eigene Leben zu meistern und auch anderen Menschen zu helfen und ihnen gute Ratschläge zu geben. Und das ist doch, was wir alle möchten. Wir möchten doch in der Lage sein, unser eigenes Leben zu meistern, noch anderen Menschen zu helfen und ihnen gute Ratschläge zu geben. Niemand von uns möchte versagen. Wir alle haben Träume und Hoffnungen. Ja, gerade noch in unserer Jugend haben wir diesen Idealismus und sind voller Tatendrang und wollen die Welt verändern. Dann werden wir älter und sind voll mit der Realität konfrontiert. Träume können zerplatzen, Beziehungen können kaputt gehen. Ja? Menschen, die uns ganz nah waren, werden plötzlich zu Fremden. Und auch Schicksalsschläge können uns hart treffen und es fällt uns schwer, mit all dem umzugehen. Wir erkennen relativ schnell, dass irgendetwas mit dieser Welt nicht in Ordnung ist. Wir erkennen, wie grausam und unbarmherzig das Leben sein kann. Wir dachten, wir hätten alles im Griff, und dann merken wir, dass wir eigentlich so gut wie gar nicht so richtig im Griff haben. Manchmal nicht mal uns selbst. Und da kommt die Weisheit Gottes ins Spiel. Gott möchte uns helfen. Er möchte uns Weisheit schenken. Er möchte, dass wir verstehen, wie derjenige, der uns geschaffen hat, sich das Leben vorstellt. Wenn ich auf mein Leben zurückblicke, dann gibt es da so einiges, das ich bereue und das ich gerne wieder rückgängig machen würde, wenn ich könnte. Ich wünschte, ich hätte in meinem 18. Lebensjahr nicht für jemanden gebürgt, zum Beispiel, der mir sehr nahe stand, weil das hat mir eine Menge Schulden eingebockt. Salomo warnt uns davor, in den Sprüchen Kapitel 6, 1-5, für andere Menschen zu bürgen. Ich wünschte, ich hätte mit bestimmten Menschen keinen Kontakt gehabt. Und auch davor warnt uns Salomo in den Sprüchen Kapitel 24, Vers 1. Ich wünschte, ich hätte bestimmte Dinge in meinem Leben nicht ausprobiert. Ich wünschte, ich hätte schon in meiner Jugend Gottes Weisheit gekannt. Interessanterweise richten sich die Sprüche Salomos vor allem auch an junge Menschen. Junge Menschen haben noch das ganze Leben vor sich. Junge Menschen handeln oft impulsiv, ohne groß über die Konsequenzen nachzudenken. Ich arbeite ja mit straffällig gewordenen Jugendlichen und kann das oft beobachten. Junge Menschen sind vom Kopf her und auch von der Persönlichkeit her noch in ihrer Entwicklungsphase. Aber es ist nicht so, dass die Weisheit mit steigendem Alter proportional zunimmt. Ja, es ist nicht so, dass es allen jüngeren Menschen an Weisheit fehlt und alle älteren Menschen sehr weise sind. Ja, ich habe im Laufe der Jahre einige ältere Menschen kennengelernt, denen es offensichtlich an Weisheit fehlte. Und ich habe auch schon jüngere Menschen, ja sogar Teenager kennengelernt, die für ihr Alter schon sehr weise waren. Gott kann auch jüngeren Menschen Weisheit schenken. Das sehen wir zum Beispiel auch am Beispiel von Salomo. Aber egal, ob jung oder alt, alle Menschen brauchen Gottes Weisheit. Was nützt einem der leistungsfähigste Computer, wenn er nicht das passende Betriebssystem hat und auch nicht die richtigen Updates bekommt, die ihn schützen und die auch seine Leistungsfähigkeit nochmal steigern? Wenn du weniger Niederlagen in deinem Leben haben möchtest, dann sind die folgenden Sprüche Salomos für dich. In den Sprüchen Kapitel 3, 5-6 steht: Vertraue dem Herrn von ganzem Herzen und verlass dich nicht auf dein eigenes Urteilsvermögen. Achte auf ihn, was immer du tust, dann ebnet er dir den Weg. Hier steht, du sollst dich nicht auf deine eigenen Gedanken und auf deine eigenen Gefühle verlassen, weil sie dich täuschen können. Deine eigenen Wahrnehmungen, deine eigenen Schlussfolgerungen können dich täuschen. Wenn du nicht bereit bist, deine eigenen Gedanken und Gefühle zu reflektieren, dann kannst du sogar richtig finstere Gedanken haben und in ihnen versinken. Du sollst dich nicht auf deine eigenen Gedanken verlassen. Wir sollen uns viel mehr auf Gott verlassen. Wir sollen uns viel mehr auf denjenigen verlassen, der uns geschaffen hat und genau weiß, was wir brauchen. Der genau weiß, dass wir eben diese Weisheit auch brauchen. Woher kommt also die Weisheit? Sie kommt von Gott. Er ist die Quelle aller Weisheit. Seine Weisheit ist ein Abbild seiner Herrlichkeit, ein Ausdruck seiner Vollkommenheit. Seine Weisheit ist wie ein Spiegel, in den man hineinschaut und sich selber reflektieren kann und das eigene Leben reflektieren kann. Wenn wir verstehen, dass wahre Weisheit von Gott kommt, dann verstehen wir auch, dass wir sie nur bei ihm suchen und auch finden können, womit wir bei der nächsten Frage sind. Wie erlangt man überhaupt Weisheit? Wenn man ein komplexes Produkt hat, dann gibt es verschiedene Wege herauszufinden, wie es richtig funktioniert. Man kann nach der Trial-and-Error-Methode vorgehen und einfach mal probieren. Kann aber schief gehen, kann voll in die Hose gehen, also ist problematisch. Man kann die Bedienungsanleitung lesen. Und auch das ist manchmal etwas kompliziert. Und man kann sich direkt an den Hersteller wenden oder Vertreter des Herstellers direkt fragen. Wir alle sind komplexe Geschöpfe Gottes. Und die Bibel ist unsere Bedienungsanleitung. Klar, man kann aus den eigenen Fehlern lernen, man kann aus den Fehlern anderer lernen. Aber die Bibel erklärt uns, wie wir alle richtig funktionieren, sodass wir keine Fehlfunktionen bekommen und auch anderen Menschen keinen Schaden zufügen. Und vielleicht geht es dir wie mir und du bist kein Freund von Bedienungsanleitungen. Wenn ich Bedienungsanleitungen lese, dann gibt es da einen Teil, den ich verstehe, aber auch einen Teil, den ich nicht verstehe. Und es kommen Fragen auf. Bedienungsanleitungen sind oft zu lang, manchmal auch zu kurz, manchmal zu klein gedruckt, manchmal sind sie schlecht übersetzt. Und es kommen Fragen auf und ich möchte mich dann am liebsten an den Hersteller wenden. Und manchmal tue ich das auch und rufe dann die Kundenhotline an. Und genauso ist es auch mit der Bibel. Wir lesen die Bibel und es gibt einiges, das wir verstehen, aber auch einiges, das wir nicht verstehen. Und es kommen Fragen auf. Als ich mit meinem 22. Lebensjahr angefangen habe, in der Bibel zu lesen, war es bei mir auch so. Ja, es kamen Fragen auf. Und was ich dann gemacht habe an einem Punkt, ich habe dann einfach angefangen zu beten, weil ich wirklich einfach mehr verstehen wollte. Und Gott hat mir geholfen, er hat geantwortet, er hat mir Einsicht in sein Wort gegeben. Ich habe damals zu der Zeit sehr viel in den Psalmen gelesen, die ja auch zu den 5 Weisheitsbüchern der Bibel gehören. Und es war also so inspirierend, ich habe mich teilweise selber in den Psalmen wiedergefunden. Ja? Also Gott schenkte mir Einsicht in sein Wort, aber es blieben Fragen. Und was Gott dann gemacht hat, ist, er hat mir einen Vertreter gesandt. Ja? Ich lernte einen jungen Menschen namens Albert kennen und er war für sein Alter schon erstaunlich weise. Er war auch sehr jung, aber er konnte mir alle meine Fragen beantworten. In den Sprüchen, Kapitel 28, Vers 9, steht: Wenn einer sein Ohr verschließt und nicht auf Gottes Weisung hört, dann verabscheut Gott auch seine Gebete. Wow! Hier steht, dass wenn wir nicht bereit sind, in Gottes Wort nach Weisheit zu suchen, nach Antworten zu suchen, also in der Bibel auch zu lesen, dann brauchen wir eigentlich auch gar nicht beten. Also wir sollen auch in der Bibel nach Antworten suchen. Wie viel suchst du in der Bibel nach Antworten? Wie viel suchst du in der Bibel nach Weisheit? Wie viel betest du für Weisheit? Oder denkst du, du brauchst keine Weisheit mehr, weil du schon so weise bist? Kommen wir zu den letzten beiden Fragen. Welche Arten der Weisheit gibt es und woran erkennt man einen weisen Menschen? Die Bibel lehrt uns, dass es 2 Arten der Weisheit gibt. Es gibt eine Weisheit, die das Denken dieser Welt widerspiegelt. Ja? Die wird irdische Weisheit genannt. Und es gibt eine Weisheit, die von Gott kommt, also diese göttliche Weisheit. Und das beste Beispiel, wie ein mit göttlicher Weisheit gelebtes Leben aussieht, finden wir in Jesus, dem Sohn Gottes. Im Lukas 2 lesen wir, wie Jesus schon als Kind immer mehr an Weisheit zunahm. Im Markus 6 steht, dass sich die Menschen damals verwunderten über die Weisheit, die sie in Jesus sahen und sich fragten, woher er diese Weisheit hat. Im 1. Korinther 1 steht, dass Gott Jesus für uns zur Weisheit gemacht hat. Und in Kolosser 2 steht, dass in Jesus alle Schätze der Weisheit verborgen liegen. Jesus ist gekommen, um uns das Geschenk der Weisheit Gottes zu bringen. Er selber ist sogar dieses Geschenk. Ja, er ist das perfekte Beispiel für göttliche Weisheit. Und wer kann uns sein Leben besser beschreiben als Jakobus, einer seiner vier Brüder? Jakobus kannte im Gegensatz zu den übrigen Aposteln, die ja nur 3 Jahre mit Jesus gewesen waren, das ganze Leben seines Bruders. Und er schrieb diesen einen Brief im Neuen Testament, der Jakobusbrief genannt wird. Und in diesem Brief zitierte Jakobus viel aus der Bergpredigt seines Bruders, die wir aus Matthäus 5 bis 7 kennen, und auch viel aus den Sprüchen Salomos. Jakobus kannte diese zwei Arten der Weisheit sehr genau. Und er wusste auch genau, woran man einen weisen Menschen erkennen kann. Und Gott sei Dank beschreibt er das auch in seinem Brief sehr, sehr gut. Am Anfang des Jakobusbriefs, im Kapitel 1, Vers 5, beschreibt Jakobus, dass wenn es jemandem an Weisheit fehlt, derjenige doch jederzeit auch Gott um Weisheit bitten darf. Er soll es aber im Glauben tun und nicht im Zweifeln. Ja, also Jakobus macht hier gleich klar, gleich am Anfang macht er klar, wie wichtig das eigene Gebet ist. Und dieser Brief war ja an Christen gerichtet. Und dann im Kapitel 3 beschreibt Jakobus diese beiden Arten der Weisheit sehr detailliert. Und die will ich mir jetzt mit euch mal zusammen etwas genauer anschauen und dabei einige Aspekte herausgreifen. Im Kapitel 3 ab Vers 1 schreibt Jakobus, dass nicht jeder in der Gemeinde ein Lehrer sein soll, weil Lehrer ein noch strengeres Urteil von Gott empfangen werden. Und Jakobus macht hier gleich klar, dass deshalb die eigene Lebensführung sehr, sehr wichtig ist. Und dann schreibt er im Vers 13, hält sich jemand unter euch für weise und verständig, dann soll er zeigen, dass er das auch tatsächlich ist, indem er ein vorbildliches Leben führt und Dinge tut, die von Weisheit und Bescheidenheit zeugen. Man kann Menschen nicht ansehen, wie weise sie sind. Nur weil jemand graue Haare hat oder ein paar Falten auf der Stirn, heißt das noch lange nicht, dass derjenige auch weise ist. Wahre Weisheit zeigt sich in einer vorbildlichen Lebensführung. Dietrich Bonhoeffer hat mal gesagt, Weisheit ist etwas anderes als Wissen und Verstand und Lebenserfahrung. Weisheit ist das Geschenk, den Willen Gottes in den konkreten Aufgaben des Lebens zu erkennen. Weise Menschen fragen sich immer wieder danach, was der Wille Gottes ist. Ja, sie fragen nach dem Willen Gottes und dadurch nehmen sie auch immer mehr an Weisheit zu. Und ich mag die Sichtweise Bonhoeffers, dass die Weisheit ein Geschenk Gottes ist. Gott würde uns nicht schenken, dass wir nicht auch selber wirklich brauchen. In den Sprüchen Kapitel 2, Vers 6 steht, dass die Weisheit eine Gabe Gottes ist. Sie ist ein Geschenk und umfasst alle Lebensbereiche. Sie umfasst Bereiche wie Beziehungen, Gesundheit, Arbeit, Finanzen und noch viele mehr. Und Jakobus fragt hier in diesem Vers 13 einfach nur, hält sich jemand unter euch für weise und verständig? Er stellt hier einfach nur diese Frage in den Raum. Manche Bibelkommentatoren schreiben, dass diese Begriffe weise und verständig damals vor allem für die Lehrer in den Gemeinden galten. Jakobus macht hier im Vers 13 da weiter, wo er am Anfang des Kapitels angefangen hat, nämlich bei denjenigen, die sich selber für weise hielten und gerne lehren wollten. Und er macht klar, wie wichtig die eigene Lebensführung ist, ja, dass die eigene Lebensführung viel, viel wichtiger ist als die Worte, ja, dass das eigene Leben eine viel deutlichere Sprache spricht als viele Worte und dass die wahre Weisheit nicht nur aus Kopfwissen besteht. Lehrer haben eine Vorbildsfunktion. Man lernt doch lieber von jemandem, zu dem man auch aufschaut, ja, der ein Vorbild ist, der auch das lebt, was er predigt. Wir können also erkennen, ob jemand wirklich weise ist, indem wir uns das Leben von demjenigen etwas genauer anschauen. Wenn das derjenige gar nicht zulässt, ist das schon mal kein gutes Zeichen. Uns selbst können wir nur prüfen, aber andere sollen uns beurteilen. Heißt das, dass man perfekt sein muss? Natürlich nicht. Nobody is perfect. Und was genau Jakobus meint, wird er auch noch in den folgenden Versen genauer ausführen. Aber er macht hier schon mal klar, dass derjenige, der sich für weise hält, das dann auch mit seinen Werken zeigen soll. Und er nennt hier das Beispiel der Bescheidenheit. Und jetzt wird Jakobus konkret. Bescheidenheit ist ein Ausdruck göttlicher Weisheit. Und die wird sogar hier an erster Stelle genannt. Ich habe viel Respekt vor bescheidenen Menschen. Vor allem vor denjenigen, die wohlhabend sind und denen man es auch gar nicht ansieht. Aber die Bescheidenheit, die Jakobus hier meint, ist eine andere Bescheidenheit. Er meint hier vielmehr diese innere Haltung, diese demütige Haltung, bei der man sich selber nicht zu wichtig nimmt. Bei der man selber nicht wie so ein kluger Philosoph daherkommt und tolle Reden schwingt oder nur Dinge tut, um von anderen Menschen gesehen zu werden. Das ist die Weisheit, die Jakobus hier meint. Er meint die Bescheidenheit, die er bei seinem Bruder Jesus gesehen hat. Ja, Jesus war ab seinem 30. Lebensjahr freiwillig obdachlos. Jesus hat sehr bescheiden gelebt. Er war sicher der bescheidenste König, den diese Welt je gesehen hat. Aber auch Jakobus selber war sehr bescheiden, finde ich. Wenn ich diesen Brief geschrieben hätte, hätte ich gleich am Anfang klar gemacht, dass ich der Bruder von Jesus bin. Ja, ich bin der Bruder von Jesus. Und was macht Jakobus hier? Er nennt sich selber einfach nur einen Diener des Herrn Jesus Christus. Wow, das ist Bescheidenheit. In der Luther-Übersetzung steht übrigens an dieser Stelle nicht das Wort Bescheidenheit, sondern Sanftmut. Über Sanftmut hört man ja auch eher selten etwas. In der Bergpredigt sagte Jesus über sanftmütige Menschen, dass sie glücklich zu preisen sind, weil ihnen das ganze Erdreich gehören wird. Das ist ein krasses Versprechen. Wenn du es schaffst, ein sanftmütiger Mensch zu sein, dann wird dir das ganze Erdreich gehören. Der Tag wird kommen, da wird Gott eine neue Erde machen und die wird den sanftmütigen Menschen gehören. In unserer von Ehrgeiz getriebenen Welt hört man nicht viel über diese Eigenschaft des Sanftmütigseins. Und ich denke, das liegt daran, dass wir nicht wirklich verstehen, was es heißt, sanftmütig zu sein. Wir denken, sanftmütig sein heißt schwach sein. Aber Gott sagt genau das Gegenteil dazu. Er sagt, sanftmütige Menschen sind stark. Und deshalb wird ihnen diese neue Erde auch gehören. Es ist schwach, wenn man unfreundlich ist und auf Menschen herabschaut. Es ist schwach, wenn man eine feindselige Haltung gegenüber Menschen hat, wenn man Menschen ausnutzt oder sogar gewalttätig gegenüber Menschen ist. Das alles sind keine Eigenschaften, die die göttliche Weisheit beschreiben. Das sind schwache Charakterzüge. Das griechische Wort für Sanftmut ist praotes und steht für gezügelte Kraft. Sanftmut ist Stärke unter Kontrolle. In diesem Sinne ist ein sanftmütiger Mensch wie ein gezügeltes Pferd, das seine Kraft von einem Reiter in die richtige Richtung lenken lässt. Ein gezähmtes Pferd bringt einem viel Freude, das weiß ich aus erster Hand. Ein wildes Pferd stellt eine Gefahr dar. Wie sehr kannst du dich selber beherrschen? Wie sehr kannst du deine eigenen Emotionen kontrollieren? Wie sehr kannst du dir auf die Zunge beißen und dich selbst verleugnen? Sanftmut ist eine Fähigkeit, die eigene Kraft und die eigenen Möglichkeiten so zu kontrollieren, dass sie niemandem schaden, sondern Gutes bewirken und aufbauen. Sind Sanftmut und Bescheidenheit Eigenschaften, die dich ansprechen und in denen du gerne wachsen möchtest? Mich sprechen sie sehr an und ich mag dieses Bild von einem starken Pferd, das von seinem Herrn gezähmt wurde. Jesus ist unser Herr oder er möchte es noch werden und er möchte uns alle zähmen. Manchmal denken wir, dass die gewieften und pfiffigen Menschen die weisen Menschen hier in der Welt sind. Ja, diejenigen, die immer irgendwie davonkommen und sich so durchs Leben mogeln. Aber wahre Weisheit zeigt sich in Sanftmut und Bescheidenheit. Wir lesen mal weiter, was Jakobus dann in den nächsten beiden Versen, in den Versen 14 und 15 schreibt. Wenn aber euer Herz bitter ist vor Eifersucht und wenn ihr selbstsüchtige Ziele verfolgt, dann prahlt nicht mit eurer Weisheit. Ihr würdet damit lügen und euch gegen die Wahrheit stellen. Eine solche Weisheit kommt nicht von oben, sondern spiegelt das Denken dieser Welt wider und ist ganz auf das Irdische ausgerichtet. Sie ist dämonischen Ursprungs. Jakobus ist ein Mann klarer Worte. Ja? Jakobus war definitiv ein Mann klarer Worte. Das ist sehr herausfordernd, was er zum Teil auch schreibt. Und er nennt hier zwei Merkmale, die diese irdische Weisheit beschreiben, die nicht von Gott kommt. Er nennt hier Bitterkeit und Eifersucht. Wenn ich andere Menschen beneide oder sie als Konkurrenten sehe, wenn ich denke, ich bin doch viel besser als derjenige, ja, das kann ich doch viel, viel besser, dann lasse ich mich nicht von Gottes Weisheit leiten. Oder wenn ich mich bei jemandem rächen will, der mich mal verletzt hat, der mal meine Gefühle verletzt hat, ja, wenn ich mir sogar Gedanken darüber mache, wie ich demjenigen schaden kann, dann ist auch das keine Weisheit, die von Gott kommt. Bitterkeit im Herzen und Eifersucht führen nur dazu, dass man selbstsüchtige Ziele verfolgt und sogar zum Teil noch mit denen prahlt. Wenn ich mir etwas kaufen möchte, nur um etwas nach außen darzustellen, ja, weil ich andere beneide oder möchte, dass andere mich beneiden, dann ist auch das keine Weisheit, die von Gott kommt. Das alles ist das Gegenteil von Bescheidenheit und Sanftmut. Diese Weisheit ist sogar irdisch und teuflisch, schreibt Jakobus. Ja. Sie wird von Dämonen inspiriert, die sich alle Mühe geben, uns zu kontrollieren, unsere Seelen zu kontrollieren, ohne dass wir es merken. Und das Ergebnis von all dem beschreibt Jakobus im Vers 16. Wir lesen mal weiter. Da steht, denn wo Eifersucht und Selbstsucht herrschen, da herrscht auch Unfrieden und das Böse kann sich ungehindert ausbreiten. Das Böse kann sich hier ungehindert ausbreiten. Wenn du dir diese Welt anschaust, wirst du nicht sagen, dass sie voller Eifersucht und Selbstsucht und Unfrieden ist? Zu viele Menschen verlassen sich auf diese irdische Weisheit. Und da, wo diese irdische Weisheit herrscht, da kann sich das Böse ausbreiten, sagt Jakobus. Was für eine Warnung. Wenn du dich fragst, warum es so viel Böses in dieser Welt gibt, hast du hier schon mal eine Antwort. Die irdische Weisheit herrscht. Das heißt nicht, dass man mit dieser irdischen Weisheit nichts anfangen kann. Menschen werden mit dieser Weisheit sehr reich. Menschen werden mit dieser Weisheit berühmt und populär. Aber das Ergebnis dieser Weisheit wird immer Unfrieden und Bosheit sein. Wenn du also jemanden beneidest und dadurch für Unfrieden sorgst, bei dir in der Familie, in der Nachbarschaft, auf Arbeit, in der Gemeinde, in der Kleingruppe, dann lässt du dich nicht von Gottes Weisheit leiten. Wie göttliche Weisheit aussieht, beschreibt Jakobus jetzt in den nächsten beiden Versen. Wir lesen erst einmal den Vers 17. Die Weisheit hingegen, die von oben kommt, ist in erster Linie rein und heilig, dann aber auch friedfertig, freundlich und bereit, sich etwas sagen zu lassen. Sie ist voll Erbarmen und bringt eine Fülle von Gutem hervor. Sie ist unparteiisch und frei von Heuchelei. Also Jakobus beschreibt hier, wie diese Weisheit aussieht, die von Gott kommt. Ja? Und er beschreibt sie sogar sehr, sehr ausführlich. Ja? Und er redet hier zum Beispiel von dieser reinen, er sagt rein und heilig. Ja? Und er meint damit nicht so sehr die sexuelle Reinheit, ja? Sondern er meint vielmehr diese innere Reinheit, dieses reine Herz, diese reine Motivation, diese reinen Absichten. Göttliche Weisheit ist von einer reinen Motivation geleitet, wie zum Beispiel der Liebe. Und es hat mir wirklich geholfen, diese Predigt hier vorzubereiten. Es gab in den letzten Tagen immer wieder Situationen, in denen ich mich fragen musste, Moment mal, möchte ich mich jetzt hier von dieser irdischen Weisheit leiten lassen oder von dieser göttlichen Weisheit? Und es hat mir geholfen. Ein weiser Mensch befolgt die goldene Regel, von der Jesus in der Bergpredigt geredet hat. Er behandelt andere Menschen so, wie er auch selber behandelt werden möchte. Und jetzt kommt's, er lässt sich etwas sagen. Und das ist interessant, dass Jakobus das noch anfügt. Ein weiser Mensch lässt sich etwas sagen. Wir können denken, ein weiser Mensch macht keine Kompromisse. Ein weiser Mensch braucht sich nicht sagen zu lassen, weil er weiß ja alles. Ja? Er hat ja immer recht. Und es gibt Bereiche in unserem Leben, da sollten wir auch keine Kompromisse machen und auch nicht zurückweichen. Aber wenn ein Mensch grundsätzlich rechthaberig ist, wenn er sich nie etwas sagen lässt, ja, wenn er nie nachgibt, dann ist das kein Zeichen von göttlicher Weisheit. Vielleicht denkst du dir an dieser Stelle, Moment mal, ich lasse mir ja was sagen. Ich lasse mir ja von meiner Ehefrau was sagen. Oder ich lasse mir ja von meinem Ehemann was sagen. Oder von meinem besten Freund. Wenn du dir nur von dieser einen engsten Person in deinem Leben was sagen lässt, dann ist auch das keine göttliche Weisheit. Wir sollen bereit sein, uns von jedem Menschen etwas sagen zu lassen. Wer weiß, vielleicht möchte dir Gott durch verschiedene Menschen etwas beibringen. Du kannst viel von den Erfahrungen und auch von den Fehlern anderer Menschen lernen. Ich denke, Gott möchte uns auch durch Menschen Weisheit beibringen. Mehr sogar als durch übernatürliche Wunder oder so. Ein weiser Mensch lässt sich etwas sagen. In den Sprüchen, Kapitel 18, Vers 2 steht, Ein Dummkopf hat keine Freude an der Einsicht, sondern will nur seine Meinung zum Besten geben. Ein Dummkopf hat keine Freude an Einsicht. Ein weiser Mensch schon. Wenn du möchtest, dass man dir etwas sagen kann, dann musst du aber auch ein guter Zuhörer sein. Und auch darüber hat Salomo etwas gesagt. Im selben Kapitel, wenige Verse später, im Vers 13, schreibt er: Wer antwortet, bevor er überhaupt zugehört hat, zeigt damit seine Selbstgefälligkeit und erntet Schande. Weise Menschen sind gute Zuhörer und stellen gute Fragen. Wir sollen schnell zum Hören sein und langsam zum Reden, schreibt Jakobus im Kapitel 1, Vers 19 in seinem Brief. Und hier im Kapitel 3 nennt er als nächstes die Eigenschaft der Barmherzigkeit im Vers 17. Gottes Weisheit, schreibt er, ist voller Erbarmen. Sie verurteilt andere Menschen nicht so schnell. Wir sollen in unseren Herzen auch nicht andere Menschen schnell verurteilen. Denn so wie wir über andere Menschen urteilen, so wird auch Gott über uns urteilen. Er wird uns sogar mit demselben Maß messen, mit dem wir andere Menschen gemessen haben. Deshalb sollten wir barmherzig sein, damit auch Gott mit uns barmherzig ist. Und damit spiegeln wir sogar seine Weisheit wider. Das ist so besonders. Aber Jakobus ist noch nicht fertig. Er zählt noch weitere Merkmale auf. Er sagt, Gottes Weisheit bringt gute Früchte hervor und ist unparteiisch und ohne Heuchelei. Gott beurteilt niemanden nach seiner Herkunft, nach seiner Hautfarbe und nach seinem sozialen Status und deshalb sollten auch wir das nicht tun. Gottes Weisheit ist frei von Heuchelei. Heuchelei bedeutet, dass man vor anderen Menschen gut dastehen möchte, ja, dass man sich verstellt, um vor anderen Menschen gut dazustehen, ja, um andere Menschen zu beeindrucken. Das Problem ist nur, egal was du tust, es wird immer jemanden geben, der dich nicht mag. Du kannst nicht jeden Menschen glücklich machen. Und du brauchst doch nicht die Zustimmung von jedem Menschen, um selber glücklich zu sein. Manchmal denken wir, wenn ich es schaffen würde, dass alle Menschen mich lieben, dann wäre ich glücklich. Aber das stimmt nicht, weil erstens wirst du das nie schaffen. Und zweitens brauchst du das auch nicht, um selber glücklich zu sein. Was nützt es dir, wenn du die ganze Welt gewinnst, aber unheilbaren Schaden an deiner eigenen Seele nimmst? Du sollst nur einer Person gefallen. Und das ist Jesus. Wenn du nur für Jesus lebst, dann wirst du ein erfülltes Leben haben. Dann wirst du glücklich sein. Und du wirst dir Schätze im Himmel sammeln, die nie vergehen. Dann wirst du dein Leben auf einem festen Fundament aufbauen. Und auch darüber hat Jesus in der Bergpredigt geredet. Wenn du ein weiser Mensch bist, wirst du dich immer bemühen, unparteiisch und echt zu sein. Göttliche Weisheit bringt authentische Menschen hervor und keine Menschen, die ein Doppelleben führen. Und dann zum Schluss im Vers 18 schreibt Jakobus: Die Früchte, die vor Gott bestehen können, wachsen dort, wo Friedensstifter eine Saat des Friedens säen. Also am Ende redet er hier von den Früchten, die das Leben hervorbringen kann. Ja, also er redet davon, dass, Friedensstifter also einfach sehr viele Früchte hervorbringen. Ja, wahrscheinlich hat er sich auch an dieser Stelle an seinen Bruder Jesus erinnert, an die Bergpredigt und an die Worte, in denen Jesus sagte: Glücklich zu preisen sind die Friedensstifter, denn sie werden Söhne Gottes genannt werden. Friedensstifter sind so besonders. Sie bemühen sich mit allen Menschen, Frieden zu bewahren, so gut es geht. Und daran wird Jakobus sicher auch an dieser Stelle gedacht haben. Ich fasse nochmal zusammen. Ein weiser Mensch ist bescheiden und sanftmütig. Ein weiser Mensch ist rein und heilig. Ein weiser Mensch ist friedliebend und freundlich. Er lässt sich etwas sagen. Er ist voller Erbarmen, unparteiisch und frei von Heuchelei. Und so ein Mensch bringt in allen Bereichen seines Lebens Früchte hervor. Und mit so einem Menschen ist man auch gerne zusammen. Wenn es jemals einen Menschen gegeben hat, der all diese Wesenszüge in sich vereinte, dann war es Jesus. Jesus hat uns gezeigt, was wahre Weisheit ist. Kein Wunder, dass die Menschen gerne um ihn herum waren. Ja? So ein Leben, wie er es geführt hat, war attraktiv. Es war anziehend. So ein Leben ist wie ein Magnet. Und so ein Leben ist authentisch und bringt Früchte hervor. Und selbst wir zählen zu diesen guten Früchten, die so ein Leben hervorbringt. Nun, wenn ich aber mein Leben mit dem von Jesus vergleiche, dann merke ich ziemlich schnell, dass ich sehr weit weg bin von dem, wie Jesus gelebt hat. Und wahrscheinlich wird es dir da genauso gehen wie mir. Wir alle haben noch viel zu lernen. Wenn du mich fragen würdest, Jan, wie sieht es eigentlich in deinem Leben aus? Ja, bist du jemand, der bescheiden und sanftmütig ist? Dann würde ich antworten, ich würde gerne mehr so sein. Wenn du mich fragen würdest, hast du deine Emotionen immer im Griff? Dann würde ich sagen, leider nicht immer. Es gibt Situationen, bei mir auf Arbeit, wenn mich die Jugendlichen provozieren, oder auch zu Hause mit Frauen und Kindern, da kann ich schon mal ziemlich zornig werden, auch manchmal laut. Wenn du mich fragen würdest, hast du immer eine reine Motivation? Dann würde ich sagen, ich wünschte, ich hätte sie immer und ich möchte gerne darin wachsen. Und wahrscheinlich geht es dir da genauso wie mir. Wir alle sitzen im selben Boot. Aber hier ist die gute Nachricht. Derjenige, der so gelebt hat, Jesus, hat mit seinem Leben und mit seinem Tod unsere Sünden auf sich genommen und ans Kreuz getragen. Er hat unsere Strafe auf sich genommen. Und deshalb dürfen wir nun auf Gottes Gnade hoffen. Und darin zeigt sich Gottes Weisheit. Die Menschen in der Welt erkennen darin keine Weisheit. Für Gott ist das die Weisheit, die uns rettet. Und Gott in Jesus zu erkennen und ihm nachzufolgen, das ist wahre Weisheit. Und diese Weisheit wünsche ich jedem Einzelnen von euch für die Zukunft. Wir kommen jetzt zum Abendmahl. Und ich möchte an dieser Stelle nicht fürs Abendmahl beten, sondern einfach nur eine Bibelstelle vorlesen, die die Botschaft der Weisheit Gottes nochmal sehr gut zusammenfasst. Und diese Stelle ist im 1. Korintherbrief, Kapitel 2, 6 bis 9. Und doch ist unsere Botschaft eine Botschaft voller Weisheit. Verstanden wird diese Weisheit allerdings nur von denen, die der Glaube an Christus zu geistlich reifen Menschen gemacht hat. Denn sie hat nichts zu tun mit der Weisheit dieser Welt und mit der Klugheit ihrer Herrscher, deren Macht schon bald vergeht. Nein, was wir verkünden, ist Gottes Weisheit. Wir verkünden ein Geheimnis, den Plan, den Gott schon vor der Erschaffung der Welt gefasst hat und nachdem er uns Anteil an seiner Herrlichkeit geben will. Dieser Plan ist bisher verborgen gewesen. Keiner von den Machthabern dieser Welt hat etwas von dem Plan gewusst. Keiner von ihnen hat Gottes Weisheit erkannt. Sonst hätten sie den Herrn, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört, nicht kreuzigen lassen. Es heißt ja in der Schrift, kein Auge hat je gesehen, kein Ohr hat je gehört und kein Mensch konnte sich jemals auch nur vorstellen, was Gott für die bereithält, die ihn lieben. Amen.